Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Guten Tag bei Radio Prag International. Im Studio für Sie ist Markéta Kachlíková. Heute in unserem Programm. Heute vor 35 Jahren endete hier in Prag mit der Auflösung des Warschauer Paktes eine Epoche. Was bedeutet das für unsere heutige Sicherheit? Weiter nehmen wir Sie mit zum neuen 700 Meter langen Street Art Mural im Prager Stadtteil Ruzyně. Und wir fragen Sie, hat ein Buch Ihr Leben verändert? Der Autor Roland Schwarz hat genau dazu faszinierende Geschichten von Prag bis Shanghai gesammelt. Das Interview dazu hören Sie im Anschluss. Bleiben Sie dran, zuerst aber das Neueste aus Tschechien.
Die Nachrichten.
Der tschechische Staatspräsident Petr Pavel hat von der Regierung das Mandat nicht erhalten, das sie für den bevorstehenden NATO-Gipfel in Ankara gebilligt hatte. Es werde vermutlich erwartet, dass ich es nicht brauchen werde, erklärte Pavel am Mittwoch im Gespräch für den Nachrichtenserver Deník CZ. Das Regierungskabinett legte dem Staatsoberhaupt zudem namentlich die Zusammensetzung der Delegation fest. Pavel hält dies für präzedenzlos. Der Staatspräsident erklärte, er habe Premier Andrej Babiš einige Mal ein Treffen wegen des NATO-Gipfels angeboten, zuletzt in einem Brief am Dienstag. Pavel sagte, der Premier habe den Vorschlägen nicht gefolgt, weil aus seiner Sicht bereits alles entschieden sei. Der Präsident bezeichnete die Debatte über zwei Flugzeuge für die Reise nach Ankara als absurd. Wenn wir eine Delegation haben, sollte diese mit einer Maschine reisen und nicht mit zwei, merkte Pavel ein. Der stellvertretende Leiter der tschechischen Generalzolldirektion Jiří Trousl und der Generaldirektor von DHL Express Luděk Drnec haben sich am Mittwoch zur Einführung von Zöllen auf billige Pakete aus den Ländern außerhalb der EU geäußert. Die Maßnahme sorgt ihren Worten zufolge für gleiche Wettbewerbsbedingungen und wird zum Rückgang des Umfangs an Waren führen, die in Kleinsendungen geliefert werden. Die Maßnahme gilt ab Mittwoch in der ganzen Europäischen Union. Sie wird vor allem Pakete von den chinesischen Online-Shops betreffen. In der Nacht auf Mittwoch sind 5 Kinder und ein Erwachsener in einem Ferienlager in der Nähe von Jindřichův Hradec vom Blitz getroffen worden. Nach Informationen der Rettungskräfte schlug ein Blitz in einen Baum ein und eine von dort ausgehende Sekundärentladung traf 5 Kinder und einen Erwachsenen in den Zelten. Die Kinder wurden ins Krankenhaus in Jindřichův Hradec eingeliefert. Ihr Zustand sei stabilisiert, teilte eine Sprecherin des Krankenhauses mit. Der verletzte erwachsene Mann, der kurz bewusstlos war, liegt im Krankenhaus in Budweis. Laut dem Behandlungsarzt sollte er keine Folgen haben. Mit dem Transport der Patienten halfen vor Ort die Feuerwehrleute. Es habe sich um ein Ferienlager gehandelt, wo auch die Eltern mit den Kindern sind, teilte eine Polizeisprecherin mit. In Brünn und in Ostrau beginnt am Mittwoch das Festival Monat der Autorenlesung. Im Fokus steht in diesem Jahr die grönländische Literatur. Das Festival wird im Brünner Theater Husana Provasku mit einem Auftritt der Dichterin und Künstlerin Jessie Klemann eröffnet. An der Eröffnung wird auch die grönländische Kulturministerin Nivi Olsen teilnehmen. Festivaldramaturg Pavel Drábek sagte, er hoffe, dass die tschechischen Leser dank der Autorenlesungen Grönland in seiner wahren Gestalt entdecken werden, weit jenseits der vereinfachten politischen Schlagzeilen der letzten Monate. Der ehemalige Kapitän der tschechischen Fußballnationalmannschaft Tomáš Souček erwägt, ob er weiterhin für das Nationalteam spielen soll. Der 31-jährige Mittelfeldspieler von West Ham United hat sich Bedenkzeit genommen. Er wolle keine emotionale Entscheidung treffen, teilte der Spieler am Dienstag mit. Er merkte zudem an, dass er aufgrund einer Verletzung, die er im letzten WM-Spiel gegen Mexiko erlitten habe, mehrere Wochen bis Monate ausfallen werde. Tschechiens Nationalteam erreichte bei der Fußball-Weltmeisterschaft nur einen Punkt und schied in der Gruppenphase aus. Souček spielt in der Nationalmannschaft seit 2016. In den Jahren 2021 bis 2025 war er Kapitän des Nationalteams. Zum Abschluss noch ein Blick auf das Wetter. Am Donnerstag ist es in Tschechien wolkig, im Nordwesten gibt es Regenschauer. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 22 und 26 Grad. In Lagen 1000 Meter werden 17 Grad erreicht.
Das waren die Nachrichten mit Martina Schneibergova und wir machen weiter mit dem Tagesecho. Vor genau 35 Jahren wurde der Warschauer Pakt aufgelöst. Es handelte sich um einen Militärpakt der Ostblockstaaten, die bis dahin von der Sowjetunion kontrolliert wurden. Am 1. Juli 1991 unterzeichneten ihre Vertreter in Prag ein Protokoll zu seiner Abschaffung.
Sledujete přímý přenos z Černínského paláce v Praze, kde probíhá mimořádné zasedání politického poradního.
Wir übertragen live aus dem Černínpalais in Prag, in dem die Sondersitzung des Beratungsausschusses des Warschauer Paktes stattfindet. Der feierliche Moment der Unterzeichnung wird gegen 12 Uhr erwartet.
Podpisu nastane zhruba ve 12 hodin.
So berichtete der tschechoslowakische Rundfunk vor genau 35 Jahren, am 1. Juli 1991. Anschließend setzten die Vertreter aus der Sowjetunion, der Tschechoslowakei, aus Bulgarien, Polen, Rumänien und Ungarn ihre Unterschrift unter das Auflösungsprotokoll. Der Warschauer Pakt war 1955 gegründet worden, als Gegenstück zur seit 1949 existierenden Nordatlantischen Allianz. Laut dem Historiker Prokop Tomek vom Militärhistorischen Institut in Prag hat der rasche Zerfall des Warschauer Paktes die Situation für den damaligen Reformführer der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, erschwert.
Die stürmische Entwicklung und der große Druck, all diese alten Strukturen abzuschaffen, führten letztlich dazu, dass Gorbatschow scheiterte. Der Westen wünschte sich einen Erfolg Gorbatschows, mit dem man sich gut verstand und der den guten Willen hatte, die Sowjetunion zu transformieren. Dies ist jedoch misslungen.
Anfang der 1990er Jahre herrschte die optimistische Überzeugung, Europa sei endlich sicher und frei von existenziellen Bedrohungen. Es gab sogar Überlegungen, die NATO nach dem Ende des Warschauer Paktes ebenfalls aufzulösen. Niemand rechnete mehr mit einem großen Krieg. Prokop Tomek zufolge ist der Zerfall des Warschauer Paktes daher der Schlüssel zum Verständnis der heutigen Sicherheitslage, die durch Russland massiv destabilisiert werde.
In den Schritten jener Zeit lassen sich auch die Ursachen für die heutigen Ereignisse finden. Damals entstand ein Ungleichgewicht und wir suchen nach wie vor nach einer Balance.
Der Warschauer Pakt war vermutlich auch der einzige Militärpakt weltweit, innerhalb dessen es zum Angriff auf sein eigenes Mitglied kam, die Tschechoslowakei nämlich, um 1968 die Reformbewegung des Prager Frühlings niederzuschlagen. Laut Prokop Tomek trug die Sowjetunion die Hauptschuld am Zusammenbruch des Warschauer Pakts, da es sich dabei um keine Organisation von Gleichberechtigten gehandelt hatte. Alles habe unter der Kontrolle des Kremls gestanden und die Ostblockstaaten hätten lediglich dessen Befehle ausgeführt.
Denn seit 1955 diente der Pakt all die Jahrzehnte vor allem als Instrument zur Kontrolle der osteuropäischen Satellitenstaaten. Diese Länder besaßen weder politischen Einfluss noch militärisches Mitspracherecht. Die kannten lediglich ihre operativen Aufgaben für den Kriegsfall. Zudem waren sie gezwungen, immense Ressourcen für den Aufbau von Armeen aufzuwenden. Diese dienten zwar formell dem Warschauer Pakt, in der Realität jedoch der Sowjetunion.
Die Tschechoslowakei spielte eine überraschend wichtige Rolle bei der Auflösung des Warschauer Paktes. Die Initiative zur Abschaffung des Bündnisses ging nicht von Moskau aus, sondern wurde hauptsächlich von Prag zusammen mit Polen und Ungarn vorangetrieben. Der Historiker hebt hervor,
die tschechoslowakische Außenpolitik im Jahre 1990 ist faszinierend. Sie lässt sich schwer mit anderen Epochen vergleichen. Sie war schlicht ein Faktor, der das Weltgeschehen beeinflusste. Heute ist das eine absurde Vorstellung, aber damals wurde das, was beispielsweise Václav Havel sagte, ernst genommen.
Páni prezidenti, dámy a pánové, prohlašuji tímto poslední zasedání politického poradního výboru bývalé Varšavské smlouvy za skončené.
Durch diese diplomatische Offensive der mitteleuropäischen Staaten endete der Militärpakt des Ostblocks nach 36 Jahren. Im Prager Stadtteil Rusinje ist seit neuestem ein Graffiti-Kunstwerk von immensem Ausmaß zu sehen. Ähnlich wie die East Side Gallery in Berlin zieht es sich über viele Meter an einer Wand entlang. Daniela Honigmann hat die Details.
30 Künstler haben daran mitgearbeitet, 15 aus Tschechien und 15 aus anderen Ländern. Gemeinsam haben sie eine 700 Meter lange Mauer in Prag in eine Open-Air-Galerie verwandelt. Dabei sei auch Tom HRVB aus Berlin gewesen, berichtet Petra Hayek, Leiter des Festivals Urban Pictus, in dessen Rahmen die Kunstaktion organisiert wurde.
Als Tom ankam, stieg er aus dem Auto aus und seine ersten Worte waren: Ich will Svichkova zum Mittag und zum Abendbrot und das jeden Tag.
Der Gast aus Berlin wurde mit dem berühmten tschechischen Lendenbraten versorgt und trug dafür seinerseits zum Mural Rusinje bei, wie das Graffiti-Kunstwerk heißt, das gerade im Prager Nordwesten entstanden ist. Es handle sich um das drittgrößte Gruppenmural in ganz Europa, sagt Hayek. Tom ist ihm zufolge als echter Showman aufgetreten und habe beim Sprayen akrobatische Stücke vorgeführt. Aber auch die anderen Künstler konnten 14 Tage lang bei ihrer Arbeit in der Straße Vlastina beobachtet werden. Selbst in der größten Hitze war jeder an seinem Wandabschnitt zugange. Während der Aktion sagte der französische Street Artist Smoka vergangene Woche gegenüber Radio Prag International:
It's a bit exhausting in the afternoon. We have to make breaks.
Am Nachmittag ist es ziemlich anstrengend, dann müssen wir Pausen machen. Aber das ist besser, als wenn es regnen würde. Denn dann könnten wir gar nicht malen. Und es ist auch nicht so heiß wie in Frankreich. Für mich ist es also okay.
Die Initiative für das Mural kam aus dem Rathaus des 6. Prager Stadtbezirks. Es hatte sich mit der Idee an das Festival Urban Pictus gewandt, dessen Team das Motto für das riesige Wandbild erdachte. Es lautet: Die Schönheit der Stadt in Bewegung. Smoka beschreibt, wie der Titel in sein Bild eingeflossen ist.
Ich habe versucht, etwas zu den Menschen zu malen, die hier wohnen, und weniger zu der Stadt an sich. Darum ist die Bewegung in einem tanzenden Paar vor den Lichtern der Stadt eingefangen. Es ist eine menschliche Bewegung und eben nicht nur der Blick auf die Architektur. Ich möchte immer Emotionen wecken, wenn die Leute meine Murals anschauen.
I like to create emotion when people see my murals.
So wie der Franzose Smoka gerade in Prag gastierte, sind auch die tschechischen Künstler des Gemeinschaftsprojektes international aktiv. Chemis zum Beispiel berichtete während der Arbeit in Rusinje, dass er den Sommer über gut ausgebucht sei.
Als nächstes werde ich in Malta arbeiten und danach auf Aruba. Vielleicht ergibt sich dann noch etwas in San Francisco, mal sehen. Aber nach Aruba fahre ich jedes Jahr.
In dem Mural Rusinje hat sich Chemis aber gerade mit einem optischen Relief verewigt. Darin lässt er die eher eintönige Betonfläche von einer bunten Figur aufbrechen. Es habe bereits viele Reaktionen der Anwohner auf das Mega-Graffiti gegeben, berichtete Festivalorganisator Petr Kopau.
Wir bekommen jeden Tag Rückmeldungen und in 99% der Fälle sind sie positiv. Die Leute sind wirklich froh, dass ein solches Kunstwerk an dieser Stelle entsteht. Denn vorher war hier nur eine graue Betonmauer. Und auf diese Weise hoffen wir, dass sie nun stolz auf diese Wand sein können.
Die jetzt so bunte Mauer umgibt ein Grundstück des Verteidigungsministeriums. Für das Festival Urban Pictus musste darum erst die Erlaubnis des Ressorts eingeholt werden. Das Mural ist insgesamt 1800 Quadratmeter groß geworden. Es wird zudem mit einer speziellen Schutzschicht gegen unerwünschte Graffiti versehen. Denn das Kunstwerk solle noch viele Jahre glänzen, so die Ankündigung der Organisatoren.
Soweit das Tagesecho.
Bücher können die im Leben eine neue Richtung geben. Die Rede ist von Werken der Belletristik, deren Protagonisten und Geschichten inspirierend sein und Menschen zu außergewöhnlichen Taten verleiten können. Roland Schwarz hat solche Geschichten und Beispiele in unterschiedlichen Ländern gesammelt und in bisher 2 Bänden zusammengefasst. Hören Sie sich ein Interview mit dem Autor an. Es wurde Ende vergangenen Jahres erstmals ausgestrahlt.
Heute am Mikrofon.
Am Mikrofon ist Roland Schwarz. Herr Schwarz, Sie kommen aus Österreich, Sie leben aber derzeit in Prag und sind Lehrer an der hiesigen österreichischen Schule oder am österreichischen Gymnasium. Was hat Sie nach Tschechien geführt und wann war es?
Ja, also das erste Mal 2017. Ich bin ja jetzt zum zweiten Mal schon nach Prag gezogen. Also beim ersten Mal wollte ich einfach eine Veränderung. Ich habe in einer kleinen Stadt gelebt, in Oberösterreich, und ich wollte unbedingt in eine Großstadt ziehen. Und dann habe ich gesehen, dass eine Lehrerstelle frei ist, habe mich beworben, ja, und so bin ich in Prag gelandet. Und nach 7 Jahren habe ich dann entschieden, es reicht einmal, ich möchte jetzt ein Jahr nur Bücher schreiben. Und ich habe aber während des Jahres Prag so vermisst, dass ich zurückgekommen bin. Also ich bin jetzt seit August eigentlich wieder hier in Prag, genau.
Hat Prag Ihre Erwartung als Großstadt erfüllt oder was haben Sie vermisst?
Ja, eigentlich schon. Hätten Sie mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt, unbedingt. Aber ich habe im letzten Jahr sehr viel Zeit in China verbracht und da hat sich irgendwie die Definition, was eine Großstadt ist, für mich ein bisschen verändert. Aber ja, für mich erfüllt Prag alles, was ich brauche. Also inspirierende Leute, gute Kaffeehäuser, viele verschiedene Restaurants. Also man hat alle Möglichkeiten in dieser Stadt und es ist nie langweilig.
Sie haben während Ihres Aufenthalts in Prag oder während dieser Jahre 2 Bücher veröffentlicht. 2022 war das mit Moby Dick aufs Containerschiff und in diesem Jahr einen Nachmittag im südlichen Blütenland. Die beiden Bücher haben einen gemeinsamen Leitfaden, und zwar die Macht von Büchern oder wie Bücher unser Leben verändern. Wie haben Sie die Lust am Schreiben entdeckt?
Über die Lust am Lesen. Also vor dem Schreiben kommt immer das Lesen und gelesen habe ich immer gerne. Und mich hat immer interessiert, welche Bücher die Leute lesen. Auch aus eigenem Interesse, um Empfehlungen für weitere Literatur zu haben. Das heißt, seit Jahren eigentlich frage ich jeden Menschen, den ich kennenlerne, was ist dein Lieblingsbuch? Oder hast du ein Buch, das dich geprägt hat? Oder hast du ein Buch, das dein Leben sogar verändert hat? Was kannst du mir empfehlen? Und so ist das erste Buch entstanden, denn irgendwann habe ich begonnen, diese Geschichten aufzuschreiben. Und die erste Geschichte, das erklärt auch den Titel des ersten Buches, die erste Geschichte, die ich aufgeschrieben habe, war die Geschichte meines Freundes Martin, der Moby Dick gelesen hat. Und es hat sein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Er ist heute Kapitän eines Containerschiffs. Und ich habe diese Geschichte meinen Freunden gezeigt in Graz. Ich habe in Graz studiert. Und die haben die Geschichte gelesen und haben gesagt, ich lese jetzt auch Moby Dick, das interessiert mich, ich will das Buch auch lesen. Und ich habe dabei etwas gelernt, nämlich so bringt man die Leute zum Lesen. Ich bin ja Lehrer, nicht? Ja. Und ich versuche meine Schülerinnen und Schüler immer zum Lesen zu bringen. Und als ich dann gemerkt habe, die Leute lesen dann ein Buch, wenn sie eine persönliche Geschichte dazu kennen oder gehört haben, dann habe ich mir gedacht, so jetzt schreibe ich ein Buch, ich sammle weitere Geschichten und ja, so ist das erste Buch entstanden und dann haben mir natürlich noch weitere Leute Geschichten erzählt und insgesamt sind es 2 Bücher jetzt.
Und wie kommen Sie zu Ihren Geschichten? Wie finden Sie die Leute, die bereit sind, Ihnen Ihre persönlichen Geschichten zu erzählen?
Naja, ich bin ein kommunikativer Typ. Ich frage bei jeder Gelegenheit, ob es ein Buch gibt, das das Leben sehr geprägt hat. Also egal wo, wenn ich im Kaffeehaus jemanden kennenlerne, in der Schule meine Schülerinnen und Schüler, im Yoga-Studio meine Yoga-Freundinnen. Ich war einmal sogar, es ist ein bisschen peinlich, aber ich erzähle es Ihnen, einmal war ich mit einem Freund bei einem Speed-Dating in Prag und ich habe jede der Damen gefragt, ob sie ein Lieblingsbuch hat. Also eigentlich bei jeder Gelegenheit stelle ich diese Frage und ja, so komme ich zu meinen Geschichten. Und wenn jemand eine Geschichte hat oder ein Lieblingsbuch, dann sage ich, wir treffen uns bitte auf einen Kaffee oder auf ein Gläschen Wein und dann reden wir darüber.
Und wie sind die Reaktionen der Menschen? Nennen Sie gleich ein Buch, das Ihr Leben geprägt hat, oder ist es schwierig, Sie an dieses Buch zu bringen? Oder?
Das ist eine gute Frage und dazu habe ich auch eine Beobachtung. Normalerweise haben Menschen, die wenige Bücher lesen, sofort ein Lieblingsbuch. Denen fällt sofort das Buch ein, das ihr Leben verändert hat. Und Menschen, die sehr viel lesen, also so wie wir beide, wir hätten es schwer, nur ein Buch zu nennen, das das Leben verändert hat. Also viele Menschen, die mir Geschichten erzählt haben, sind eigentlich keine Vielleser. Das ist interessant.
Bedeutet das, dass Sie persönlich kein solches Buch für sich selbst nennen können? Oder gibt es doch Lektüre, die Ihr Leben verändert hat?
Also ich könnte wahrscheinlich Dutzende Bücher nennen, die mein Leben irgendwie geprägt haben. Vielleicht nicht verändert, aber stark bereichert haben oder die mir irgendwann einmal geholfen haben im Leben. Das hängt natürlich auch ab, wie alt ich zu jenem Zeitpunkt war. Die Jugendjahre prägt ein anderes Buch als die Studentenjahre oder jetzt das Erwachsenendasein. Aber ich habe ein Lieblingsbuch, das schon, das ich immer wieder lese. Denn normalerweise lese ich ein Buch nur einmal, ein einziges Mal. Aber es gibt ein Buch, das lese ich immer wieder. Und das ist der Zauberberg von Thomas Mann. Das ist mein absolutes Lieblingsbuch.
Und warum?
Das Buch ist absolut faszinierend. Erstens ist die Sprache so wunderschön. Also ich wünschte, ich würde nur ab und zu so einen schönen Satz schaffen wie Thomas Mann. Aber die Geschichte ist so faszinierend. Das sind 1000 Seiten und alles spielt in diesem entlegenen Sanatorium in den Schweizer Alpen. Und eigentlich passiert überhaupt nichts in dem Buch. Der junge Mann, der Protagonist Hans Castorp, verbringt 7 Jahre dort. Er lernt alle möglichen Menschen kennen. Er spricht über Philosophie, über Politik. Er verliebt sich einmal. Und das ist so ein Mikrokosmos, der so faszinierend ist. Immer wenn ich in diesem Buch lese, verlasse ich Prag und bin in den Schweizer Alpen. Und das ist wunderbar eigentlich. Ja.
Sie haben gesagt, Ihr Ziel ist es, die Menschen zum Lesen zu motivieren. Ihre Bücher enthalten einige Dutzend Geschichten, das heißt einige Dutzend Bücher. Haben Sie alle diese Bücher gekannt, die Ihnen von Ihren Gesprächspartnern genannt wurden? Und falls nicht, haben Sie diese dann gelesen?
Ja. Ich habe alle Bücher, die ich in meinen Büchern nenne, gelesen. Das war eine Bedingung, die ich mir selber gestellt habe. Ich werde nur eine Buchgeschichte aufschreiben, wenn ich das Buch kenne, das ein Menschenleben verändert hat. Bei Moby Dick war es so, also beim Moby Dick Band, dass ich die meisten Bücher gekannt habe, nur ganz wenige nicht. Im Blütenland Buch musste ich sehr, sehr viel lesen, denn da sind viele oder doch einige Geschichten aus China, wo es um chinesische Literatur geht, drinnen. Und die Bücher kannte ich nicht. Das sind zwar zum Teil Bestseller-Autoren, die verkaufen hunderttausende Bücher in China, aber in Europa werden sie nicht gelesen. Und das war aber wahnsinnig interessant. Also ich habe sehr viel über chinesische Literatur gelernt.
Wie kam es darauf, dass der zweite Band so stark von China geprägt ist? Vielleicht auch der Name verweist auf China, oder? Was ist dieses Blütenland?
Ja, der Titel des Buches erinnert schon an den fernen Osten. Es gibt ein Buch eines chinesischen Philosophen, der ungefähr vor 2000 Jahren gelebt hat, Zhuangzi. Ich spreche es meistens falsch aus. Und dessen Werk hat man früher als das wahre Buch des südlichen Blütenlands genannt. Den Titel hat man mir gesagt, verwendet man nicht mehr, aber ich habe in einer alten Übersetzung den Begriff so gelesen oder den Titel so gelesen und ich habe mir gedacht, das wäre doch ein schöner Titel für mein Buch. Und was dazu kommt, wenn Sie das Cover ansehen, das Cover mit dem Schmetterling, das hat ein Schweizer Künstlerfreund von mir gestaltet für mein Buch und ich habe mir gedacht, der Titel muss irgendwie auch zum Bild passen Und irgendwie, weil sehr viel China in dem Buch ist, sollte vielleicht der Titel und das Cover schon darauf hinweisen, dass es eher in den Osten geht.
Und dieser China-Schwerpunkt, ja. Wie ist es dazu gekommen? Haben Sie selbst eine Erfahrung mit China?
Ja, habe ich. Ich war vor ungefähr 10 Jahren einmal in China, knapp 3 Monate, um Tai Chi und Kung Fu zu lernen. Und seitdem fasziniert mich das Land. Aber die Idee für den zweiten Band ist eigentlich ein bisschen anders sogar entstanden. Als der Moby Dick Band erschien, wurde er in den österreichischen Zeitungen und im Radio rezensiert. Und zum Glück positiv. Aber in der Wiener Zeitung, damals hat es die Wiener Zeitung noch gegeben, ist in der Buchkritik drinnen gestanden, das Buch ist sehr westlich. Also es geht hauptsächlich um europäische Literatur und amerikanische Literatur. Und das stimmt. Aber ich habe mir gedacht, was soll ich machen? Ich kenne niemanden hier, der chinesische Literatur liest oder japanische oder thailändische oder was weiß ich. Und dann habe ich mir gedacht, naja, um asiatische Geschichten zu sammeln, muss ich nach Asien gehen. Und dann war ich 3 Monate in Shanghai und dort habe ich diese Geschichten gesammelt. Es war eine wunderschöne Zeit.
Und wie haben Sie da ohne Chinesischkenntnisse leben können oder arbeiten können?
Naja, mit Übersetzungs-Apps, mit Händen und Füßen, mit der Hoffnung, dass einige dann doch gut genug Englisch können, was auch der Fall war. Also gerade die jüngere Generation Chinas, vor allem der großen Städte wie Shanghai, mit denen kann man schon ganz gut Englisch sprechen oder auf Englisch kommunizieren. Ja. Aber es war nicht einfach. Es war auch zum Teil extrem schwierig, die Literatur, also die Bücher, von denen mir erzählt wurde, in Übersetzung zu finden. Auf Deutsch schon gar nicht. Wenn ich Glück hatte, auf Englisch. Und manchmal habe ich mit, weiß ich nicht, ChatGPT oder Google Translate einiges übersetzt, nur um einen Eindruck zu bekommen, was das für ein Werk ist. Also es ist sehr schade eigentlich, dass chinesische Literatur nicht übersetzt wird oder ganz wenig davon nur.
In diesem Buch Eine Nachmittag im südlichen Blütenland spielen viele Erzählungen eben in China, aber wo sonst? Es gibt auch andere Spielorte.
Prag natürlich. Also neben Shanghai bzw. China sind doch einige Geschichten aus Prag im zweiten Buch. Die habe ich noch aufgeschrieben, bevor ich nach China ging. Beziehungsweise habe ich im Sommer 2024 einige Leute in Prag noch interviewt und bin dann nach Shanghai gegangen und habe die Geschichten dann in Shanghai aufgeschrieben. Ja. Also es sind doch einige Prager Geschichten drinnen, was mich sehr freut, natürlich.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Ja, es gibt zum Beispiel ein Prager Architektenpaar. Ich habe sie erst letzte Woche wieder getroffen, Michael und Radmila. Die haben in Prag ein Architekturstudio und haben ein Buch einer Amerikanerin eigentlich gelesen über die Toskana. Und das hat ihnen so gefallen, dass dieser Traum eines Hauses in der Toskana so dominant war, dass sie jetzt ein Haus in der Toskana haben. Und ich habe ihnen versprochen, ich besuche sie auch nächstes Jahr einmal dort. Mhm. Das ist eine Geschichte aus Prag. Eine zweite wäre, eine Kollegin von mir, Anitschka, eine Spanischlehrerin, ihr Vater war Schriftsteller, er ist mittlerweile verstorben. Und der hat erstens ihre Liebe zu Büchern extrem geprägt und zweitens hat er einen Roman, der halb fertig ist, am Computer hinterlassen. Und irgendwann wird sie oder sie hat noch eine Schwester, die beiden Töchter, diesen Roman fertig schreiben. Und dieser Gedanke hat mich so fasziniert, dass ein unfertiges Werk noch da ist, das von irgendjemandem fertig geschrieben werden muss. Also diese Geschichte ist sehr berührend. Ist eigentlich eine meiner Lieblingsgeschichten im Buch.
Und das war's für heute von Radio Prag International. Aus dem Studio verabschiedet sich Markéta Kachlíková. Auf Wiederhören.